1. Thessalonicher 2, Vers 1 und 2. Ich habe heute nur zwei Verse für euch in der Reihe unserer Thessalonicher Briefbetrachtung. Wir haben ja auch die Taufe und deshalb versuche ich mich nicht ganz so lang zu fassen. Wir stehen auf miteinander und lesen diesen Text. 1. Thessalonicher 2, Vers 1 bis 2. Denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf. Amen. Setzt euch doch gern. Ja, diese Worte klingen nicht verzagt und entmutigt, obwohl Paulus mit seinem Team ja grausame Sachen in Philippi, dem Ort davor, erlebt hatten. Man hatte ihnen dort die Kleider vom Leib gerissen. Man hat sie mit Ruten verprügelt und sie ins Verlies gesteckt und ihre Füße festgeschraubt, dass sie sich nicht mehr bewegen konnten. Solch eine Demütigung nach ihrer Verkündigung des Evangeliums in Philippi. Und nun kommt er in eine Stadt weiter, gar nicht so weit entfernt, nach Thessalonich, und macht weiter. Also ich weiß nicht, Paulus, hättest du da nicht zumindest erstmal eine Pause machen müssen? Du hättest doch erstmal dich wieder selbst finden müssen. Du hättest doch erstmal alles aufarbeiten müssen und alles durchdenken müssen, was da alles passiert ist. Und ich weiß nicht, wäre es nicht auch sinnvoll, Paulus, Silvanus, Timotheus, wäre es nicht auch sinnvoll, überhaupt aufzuhören mit dieser ganzen Geschichte mit dem Evangelium? Was habt ihr davon? Halbnackt durch die Straßen gejagt, ausgepeitscht und dann noch festgesetzt zu werden? Und hier in Thessalonich, da wird es doch kaum anders sein. Es war doch überall so, wo du warst. Willst du nicht lieber das Leben genießen? Wie nennt man das heute? Work-Life-Balance? Nicht zu viel Not, nicht zu viel Arbeit, nicht zu viel Last, mehr Bequemlichkeit. Ich sage euch eins, wenn nach dieser Devise die Apostel gehandelt hätten, säßen wir heute alle nicht hier. Aber Paulus, er sagt nein. Er sagt, ihr wisst selbst, Brüder, trotz dieser gesamten Umstände und Situationen, trotz dieser Rückschläge und des Widerstands und der Verzweiflung, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich gewesen ist. Nicht vergeblich lautete seine Missionsdevise. Er war der festen Überzeugung, dass die Arbeit im Reich Gottes niemals und nirgendwo umsonst ist. Und deshalb schreibt er auch den berühmten Satz an die Korinther, der so ähnlich klingt: Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nicht vergeblich. Ich würde mich freuen, wenn du das wenigstens für diesen Sonntag behalten würdest. Behalte es für dein ganzes Leben. Nicht vergeblich. Wie die Lage auch ist, dürfen wir davon ausgehen, dass jede Wirksamkeit, die im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus vollzogen wird, Frucht bringt. Egal in welcher Schwachheit, unter welchen Umständen. Nicht umsonst gilt der große Satz, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Will heißen, die Gemeinde Jesu wächst am besten, wenn die Welt sie ausrotten will. Das ist das Wunder, was wir in der Ukraine gerade erleben. Viele sind richtigerweise davongegangen und haben ihren Familien das Leben gerettet. Und man würde sagen müssen, die Gemeinden in der Ukraine müssten ja langsam verschwinden und nicht mehr existieren. Aber stattdessen werden sie immer größer und immer bekannter. Das ist ein Geheimnis. Wir hörten von Missionaren, die ein Leben lang gewirkt haben und keine einzige Seele hat sich bekehrt. Kein Wunder, dass sie enttäuscht und auch frustriert waren. Alles schien vergeblich. Alles schien umsonst. Aber irgendwann später keimte es auf und nicht lange danach waren die Felder reif zur Ernte. Manchmal haben ganze Generationen nichts von ihrer Arbeit gesehen. Sie säten nur und haben nie in ihrem Leben geerntet. Sie säten mit Tränen, sie gingen hin und weinten und streuten ihren Samen. Man würde denken, umsonst. Andere kamen aber mit Freuden und haben geerntet, was sie nie gesät haben. Als wir nach Öffnung des Eisernen Vorhangs in die Staaten der ehemaligen Sowjetunion reisen durften und Tausende, ja, das dürfen wir ohne Übertreibung sagen, in großen Versammlungen zum Heiland führen konnten, weinten die alten Christen, die noch die 70-jährige kommunistische Verfolgung mitgemacht hatten. Und sie sagten, wenn unsere Märtyrer das doch gesehen hätten. Da war uns klar, was wir da gerade taten. Wir ernteten, was die leidende Gemeinde in Russland zuvor unter Tränen gesät hatte. Ihr Glaube, ihre Geduld, ihr Ausharren, ihre Leiden waren nicht vergeblich. Das möchten wir auch unseren Ukrainern zurufen, die in unserer Mitte hier sind, unter viel Tränen und Schmerzen. Eure Leiden sind nicht vergeblich. Gott weiß, was er tut. Er kennt den Ausgang. Wir hören Paulus rufen, eure Arbeit ist nicht vergeblich in dem Herrn. Ich habe vor vielen Jahren einmal, es war drüben noch in der kleineren Kirche, von dem schottischen Missionar Robert Moffat erzählt. Der war von Afrika in seine Heimat gekommen, um Missionsarbeiter für den Dienst im Dschungel zu gewinnen. Wegen der einsetzenden Schneeverwehung ging er ganz besorgt zu einer Missionsveranstaltung und fragte sich, werden da überhaupt Menschen kommen? Und er kam rein, und ich darf nicht vergessen zu sagen, er hatte sich auf den Text aus Sprüche 8, Vers 4 vorbereitet. O ihr Männer, ich rufe euch und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Er wollte besonders die jungen Männer ansprechen, weil ja das strapaziöse Missionarsein in Afrika damals wirklich noch strapaziös war im Vergleich zu heute. Und deswegen lautete der Bibeltext, O ihr Männer, ich rufe euch und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern, kommt! Und werdet Missionare in Afrika. Und dann kommt er in die Kirche, die ist so gut wie leer. Und die Leute, die da waren, waren wenige alte Frauen. Da hat er gedacht, das hat doch keinen Sinn, jetzt hier so eine Predigt zu halten zu dem Text. Und er war nahe dran, sein Konzept zuzuschlagen, aufzuhören und vielleicht was anderes zu machen, Gebetskreis mit den Damen. Aber in seinem Herzen war, gib nicht auf, sag es den Frauen, was immer passiert. Er hatte nicht gewusst, dass oben unter der Decke ein Teenager von 14 Jahren gesessen hat, ein Bursche, der den Blasebalg, getreten hat, den Blasebalg an der Orgel getreten hat. Und als Moffat mit seinem Vortrag fertig war, kommt der kleine Bub nach unten und sagt, Pastor, ich möchte Missionar in Afrika werden. Und wisst ihr, wer das war? David Livingston. Der weltweit bekannte und einer der einflussreichsten Missionare in der gesamten Missionsgeschichte. Und als Moffat dann nach Hause gegangen ist, wir wissen um die Geschichte, der Moffat hat dann dem Livingston später seine Tochter zur Frau gegeben. Aber er hat sich gesagt, wie gut, dass ich nicht aufgegeben habe. Ich wusste es nicht. Meine Arbeit und meine Predigt war nicht vergeblich. Ich glaube, Gott will sogar, dass wir dahin kommen, unsere Arbeit als vergeblich anzusehen. Er will, dass uns das Gefühl überkommt, alles sei umsonst gewesen. Er will, dass wir an unserem eigenen Stolz zerbrechen. Er will, dass wir unsere Bedürftigkeit erkennen und aufhören, an uns selbst zu glauben, sondern alles von Christus zu erwarten und nur uns auf ihn zu verlassen. Auch die Geschichte unserer Gemeinde ist ja deckungsgleich mit dem, was wir hier in unserem Text lesen. Ich habe von den Leiden unserer Gemeindegründer und den früheren Pastoren gehört. In meinem Buch habe ich ja etwas darüber geschrieben. Von ihren Kriegsgefangenschaften, von ihren Krankheiten, die sie aus Russland mitgebracht haben, von ihren Nachkriegskämpfen, von ihrer Ermattung und ihrer Resignation. Ihr müsst euch das vorstellen, 1945 oder 47, Hamburg war nur eine Trümmerwüste. Und da sind 12 Menschen, die sagen, jetzt gründen wir eine Gemeinde. Und die ganze Welt und die Zeitungen haben geschrieben, morgen geht die Welt unter. Das ist unglaublich. Wir sitzen hier, weil da eine Handvoll Menschen waren, Männer und Frauen, die gesagt haben, wir vertrauen Gott. Krieg hin oder Krieg her? Liebe Gemeinde, wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist und wir dürfen heute von ihrem Glauben profitieren. Das ermutigt mich, auch alle heutigen Mitarbeiter in Gemeinde und Mission aufzurufen. Im Namen Jesu und in der Kraft, die er euch gibt, haltet durch, nehmt euch Zeiten der Entspannung. Ja, das ist nicht nur erlaubt, sondern auch gewollt. Habt Stille und eine Zeit des Gebets. Ihr müsst euch erholen. Jesus hat auch zu den Jüngern gesagt, ruht ein wenig. Aber er hat nie gesagt, hört auf. Aber du siehst deine Schwäche und so wenig Resultate. Es gibt ein wunderbares Wort, das mir in Zeichen solcher Anfechtung immer wieder geholfen hat. Und das ist das Wort aus dem Propheten Sacharja, der den Juden Mut machte, trotz des großen Widerstands und des erzwungenen Baustopps, den sie immer wieder erleben mussten, den Tempel Gottes doch mit Zuversicht wieder aufzubauen. Sacharja 4,10, wer immer den Tag des geringen Anfangs verachtet, wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein in Serubabels Hand. Dieses Wort, das habe ich oft in meinem Herzen gesprochen, wenn Stunden der Resignation und der Verzweiflung mich erfassen wollten. Dann habe ich ausgerufen, verachte nicht den Tag des geringen Anfangs. Gott hat noch Großes vor. Du siehst die Schwachheit in deiner Familie, Du siehst die Not an deinem Arbeitsplatz, die Konflikte in der Welt und die Sorgen in deiner Gemeinde und deine Krankheit noch dazu. Verachte nicht den Tag des geringen Anfangs. Der Tempel Gottes, seine Gemeinde, wird gebaut und der Schlussstein wird mit Freuden gesetzt. Jesus gibt uns ein wunderbares Gleichnis, das das unterstreicht. Matthäus 13, das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dieses ist zwar unter allen Samen das Kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, sodass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen wohnen. So sieht Jesus die Mühe im Reich Gottes, in der Sonntagsschule, im Hauskreis, in der Gemeindegründung, in der Mission, auch in der Mühe um deine Heiligung, wie ein Senfkorn. Dass das Kleinste unter allen Diensten im Reich Gottes zu sein scheint. Du hast Komplexe und sagst, ja, was bin ich und was kann ich und was wird denn da? Guck doch mal, das ist doch nichts. Ja. Ist gut so, du hast nichts. Aber verachte nicht den Tag des geringen Anfangs. Das Körnchen wächst langsam. Aber es wächst und wird groß wie ein Baum. Welch eine Aussicht. Die Bibel benutzt noch ein anderes Beispiel. In Sprüche 4,18 sagt sie, der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Morgens, wenn die Sonne aufgeht, ist sie noch ziemlich mau. Die Morgendämmerung ist im Vergleich zur hellen Mittagssonne eine ziemlich geringe Geschichte. Aber verachte nicht die Morgendämmerung, denn die Sonne der Gerechtigkeit geht auf und sie wird ein heller Tag und sie leuchtet. So ist es mit unseren Diensten, nicht nur mit ihnen, sondern auch mit unserem Glaubensleben, mit dem Glaubensleben unserer Täuflinge zum Beispiel. Euer Anfang ist noch nicht hell. Ihr kommt gerade aus der Nacht und seid wie das zarte Morgenrot. Aber wollen wir die Dämmerung verachten, weil sie noch nicht so hell ist wie der Mittag? Nein, wir verachten eure Dämmerung nicht. Denn die Sonne der Gerechtigkeit, die aufgegangen ist in eurem Leben, die wird immer stärker, immer heller, immer kräftiger, sodass Licht ist in eurem Leben ohne Ende. Einige strahlen mich richtig an und ich sehe, wie ihr Freude bekommt. So wird es werden. Genauso ist es mit der Mühe, die sich Menschen um euer Seelenheil gegeben haben. Nicht nur um euers, sondern um unser aller Seelenheil. Ich kenne die Lebensläufe von unseren Täuflingen nicht im Einzelnen. Wir hören ja gleich noch. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass Menschen, die für dich und auch für dich gebetet haben, sie dir von Jesus erzählt und deiner Seele gearbeitet haben, wie gut, dass es ihnen nie zu viel wurde. Bei solchen Themen muss ich sofort an meine Mutter denken. Die hat, ohne Übertreibung, fast zu sagen, Tag und Nacht um mich gekämpft im Glauben. Gott sei gepriesen, dass er auch Menschen in deinem Leben hatte, die nicht aufgegeben haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Waren da vielleicht auch Menschen, denen ihr noch widersprochen habt, die aber für euch gebetet haben? Ihr wart stur und sie haben trotzdem nicht aufgegeben. Sie haben euch trotzdem geliebt und trotzdem gesegnet und euch immer wieder eingeladen und nie, nie abgelassen, weil sie gesehen haben, dass Gott einen Heilssegen für euer Leben hat. Danke, liebe Gemeinde, dass ihr auch so betet und so um Seelen ringt. Es mögen die Kinder eurer gläubigen Elternhäuser sein, die auf Abwege geraten und ihr lasst sie nicht laufen. Ihr müsst sie laufen lassen, physisch, wohin sie wollen. Aber in euren Herzen habt ihr sie dennoch und tragt sie vor Gott und gebt sie nicht auf, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist an dem Herrn, in dem Herrn. Und wenn eure Kinder bis heute noch nicht errettet sind, dann weine nicht, verzage nicht, auch wenn sie schon erwachsen sind. Gott hat deine Tränen gesehen. Es ist der Heilige Geist, der dir das Seufzen für deine Kinder aufs Herz gelegt hat. Deine Seele würde nicht in Liebe für die Deinen entbrennen, wenn Gott sie nicht erretten wollte. Darum möchte ich euch Mut machen, Mama, Papa, nimm dieses Wort heute für dich und verzage nicht, mach es wie Paulus, der gesagt hat, meine Mühe, unsere Mühe ist nicht vergeblich in dem Herrn, sondern sie wird Frucht tragen zu seiner Zeit. Wenn wir das bedenken, dann verstehen wir die Apostel, die Worte des Apostels, die Umstände seiner Wirksamkeit waren grausam. Der Widerstand bitter, der Erfolg bescheiden. Von Megakirche war nichts zu sehen. Aber er schreibt den Thessalonichern: Ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war. Es gibt ja eine Grundlage oder ein Grund dafür, warum Paulus sich darauf verlassen kann, dass seine Arbeit in dem Herrn nicht vergeblich ist, weil das Wort Gottes, das Evangelium, die Garantie dafür ist. Wenn ein Pastor das biblische Wort verkündigt, und sei es noch so schlicht und einfach, es wird Resultate bringen, in der einen oder anderen Weise. Das gilt für jedes Zeugnis, das du ablegst. Das einfache Wort von Jesus verfehlt nie sein Ziel. Jemand sprach mit einem Mitpatienten im Krankenhaus und dachte, der ist gleich bei Jesus. Stattdessen lehnte der ab und hatte keine Ahnung, dass derjenige, mit dem er gar nicht geredet hat, im dritten Bett es aufgenommen und errettet wurde. Gott weiß um deine Liebe zu verlorenen Seelen. Denn die Bibel sagt, so soll auch mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, sein. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird ausrichten, was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Hier sehen wir, warum der Apostel so sicher war, nicht vergeblich gearbeitet zu haben. Wird das Wort Gottes in Treue verkündet, mag nicht immer Erweckung ausbrechen. Es mag auch nicht immer großes Heil geschehen und Bekehrungen hageln. Es mag stattdessen sogar Gericht und Unruhe geschehen. Es mag auf sich warten lassen, aber das Wort Gottes wird nie mit unverrichtet zurückkehren. Die Bibel ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Es spielt keine Rolle, ob ein Akademiker oder ein Analphabet das Evangelium bezeugt. Das ist nicht wichtig. Ein Pastor oder Laie. Sie mögen es laut sagen oder es flüstern. Sie mögen es sprechen oder sie mögen es singen. Sie mögen in der Kirche auf der Kanzel davon reden oder in der Kneipe. Das macht überhaupt keinen Unterschied. Evangelium ist Evangelium. Es ist überall dasselbe. Sagt ihr Amen? Das ist doch gewaltig. Das ist Dynamit. Das ist Power. Das ist Kraft. Lebenskraft. Und es ist ein Jammer, wenn Pastoren die Bibel zumachen und lieber was anderes predigen als das Wort Gottes. Dann geben sie das aus der Hand, was die Garantie für volle Kirchen ist. Und machen lieber ihre eigenen Sachen. Nein, Evangelium ist Evangelium. Es ist überall dasselbe lebendige Wort und hat überall eine gewaltige Sprengkraft zum Leben. Die Bibel sagt, das Wort Gottes ist lebendig und was? Wirksam. Das Wort Gottes ist wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und der Gesinnung des Herzens. Das Wort Gottes dringt durch, bis in das innerste Sein eines Menschen. Und nichts bleibt verborgen. Alles wird offenbar. Deswegen sagt der Apostel, predige das Wort. Und es wird nicht vergeblich sein. Das ist der Weg, den wir gehen dürfen. Das will heißen, es dringt durch den ganzen Menschen. Das Letzte. Es macht deine Seele sogar glücklich. Paulus sagt nicht nur in unserem Text, dass das Wort nicht vergeblich war und ihr Dienst vergeblich unter ihnen war, sondern, wo habe ich das jetzt hier? 1. Thessalonicher 2, noch einmal, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkünden unter viel Kampf, unter viel Not, unter viel Ausgrenzung, unter viel Verachtung bezeuge Jesus Christus. Es gibt Rückschläge, es gibt Entmutigungen. Aber wisse erstens, unser Dienst ist nicht vergeblich. Und zweitens, wir tun ihn mit großer Freudigkeit in Gott. Wer Zeugnis ablegt von Jesus, der darf sehen und erfahren, dass er ein fröhliches Herz bekommt. So wünsche ich euch, ihr Lieben, und uns als Gemeinde, lasst uns dem Apostel Paulus folgen. Lasst uns ihn als Vorbild nehmen, mitten in der Schlacht, mitten in der Not, verzagen wir nicht, sondern wir wissen, unsere Arbeit in dem Herrn ist nicht vergeblich. Und wir haben große Freudigkeit in dieser Arbeit, die oft ein Kampf ist. Gott segne uns alle in Jesu Namen. Amen.